Wir sind gerade in einem sehr gemütlichen Umfeld unterhalb vom Schlossberg draußen, weil es Corona-gerecht ist. Wir haben Hühner im Hintergrund, die wir vielleicht auch hören werden. Und ich sitze hier mit Laura Conte. Hallo Laura,
Hallo, hallo Pauline, hallo allen.
würdest du dich kurz vorstellen?
Also, ich bin Laura Conte. Ich wohne in Deutschland, lebe in Deutschland seit länger als 30 Jahren. Also muss ich dann korrigieren zwischen Deutschland und Italien, weil ich schon oft auch in Italien bin. Ich bin in Italien geboren, in Rom und dort auch aufgewachsen. Aber Italien schon nach der Schule schon für ein paar Jahre verlassen und bin durch USA gereist für 2 Jahre und dann bin ich wieder in andere Regionen Italien, habe angefangen Theater zu spielen und viel Theaterpädagogik zu machen. Und somit durch Theater bin ich auch nach Deutschland angekommen, habe ein Kind dann bekommen von einem deutschen Schauspieler und bin dann hier in Tübingen dann gelandet.
Also, du hast erzählt, dass du in Italien aufgewachsen bist. Wo bist du denn geboren und erinnerst du dich an besondere Ereignisse deiner Kindheit? Kannst du ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist?
Also, ich bin in Rom geboren und in eine Großfamilie, was in Italien nicht unüblich ist. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter, meinem Vater, meiner Schwester, aber auch mit der Schwester meines Vaters und mit der Mutter meines Vaters. Also, wir waren eben viele und wir haben schon, also was ich dann dazu sagen kann, ich bin schon zwischen zwei Kulturen ein bisschen aufgewachsen, weil meine Mutter aus Südtirol kam, aus Meran, und die Familie meines Vaters aus Apulien. Die Familie meines Vaters war eine, also meine Oma war eine damalige Adlige, was jetzt nicht mehr viel zählte, weil wir bitterarm waren, aber trotzdem zählte in der Kultur, in der Haltung, die man gehabt hat und die mir auch natürlich weitergegeben worden ist. Und meine Mutter kam aus sehr, sehr armen Verhältnissen, im Gegenteil. Und ich habe schon immer diese Konflikt zwischen diese Kulturen und diese sozialen Schichten auch gespürt, auch schmerzhaft gespürt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mein Leben so sehr für die Interkultur und für die Auseinandersetzung mit zwischen verschiedenen Kulturen und das Zusammenkommen verschiedener Kulturen mich einsetze. Und vielleicht habe ich durch meine eigene Migration nach Deutschland auch meine Mutter wieder verteidigen wollen in ihre Position. Ich habe von ihr nicht Deutsch gelernt, leider, aber doch, indem ich heute einigermaßen Deutsch sprechen kann, wieder ihr Anteil in mir verteidigt, könnte man sagen.
Du hast zwei Kinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie hast du es erlebt, sie auch in so einem interkulturellen Kontext großzuziehen? Hast du da besondere Anekdoten, an die du dich erinnern kannst?
Ich bin nach Deutschland gekommen und konnte eben kein Deutsch, aber meine Tochter ist 2 Monate nach meinem Einkommen geboren. Und deswegen habe ich mit ihr von Anfang an natürlich Italienisch geredet. Das war gar keine Rede für mich, dann eine andere Sprache zu verwenden. Es war die einzige Sprache, die ich richtig konnte. Und Arianna ist ganz zweisprachig aufgewachsen, und mein zweiter Sohn Jakob auch. Die sprechen beide perfekt Italienisch. Konnten leider in Tübingen niemals in der Schule Italienisch lernen, also außer in Kursen von Nachmittag von italienischer Konsulat, wo ich teilweise auch selber unterrichtet habe und die mitgeschleppt habe. Aber haben beide eine starke Kompetenz und in Italienisch. Und Arianna hat das auch studiert Und Jakob hat auch das sehr vertieft. Wir waren sehr viel in Italien, wir waren sehr viel mit meiner Familie in Italien. Die haben ganz viele Erinnerungen bestimmt. Ich kann mich eine ganz witzige Sache, das geht jetzt um wirklich Zweisprachigkeit und wie man Sprache lernt. Jakob war sehr klein, aber zwei, ich glaube, und ich bin mit beiden Kindern nach Italien gegangen. Ich war in der ersten Zeit, dadurch, dass ich noch einen Auftrag an der Universität in Rom hatte, häufig musste ich oder wollte ich natürlich auch in Rom sein und bin teilweise auch alleine mit den Kindern dort gewesen. Und Jakob hatte angefangen zu sprechen und ich habe immer mit ihm Italienisch gesprochen. Und plötzlich waren wir aber in Italien und man hat an ihm bemerkt, wie er diese neue Klangumgebung völlig überrascht wahrnimmt, wie er dann sich völlig neu sortieren muss. Und er war eine Woche stumm, absolut stumm. Er hat nichts mehr gesagt. Und dann war dann wirklich für mich, oh, jetzt schauen wir, was passiert. Ich habe gewusst, ist ein ganz fittes Kind. Ich habe es respektiert. Und dann plötzlich, nach eben circa eine Woche, hat er angefangen, total flüssig wieder Italienisch zu sprechen. Und dann, ja, das ist dann, ich glaube, in der Zweisprachigkeit, in der Erziehung, muss man dann auch mit solche Momente dann rechnen, dass die Menschen sortieren die Sprache in ihrem Gehirn und müssen dann die Klänge neu anordnen.
Du hattest schon sehr, sehr viele unterschiedliche Berufe in deinem Leben, aber unter anderem auch Therapeutin für Sprachentwicklung, auch in Italien, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und wie bewertest du Mehrsprachigkeit eben als Therapeutin für Sprachentwicklung?
Ich bin überzeugt, dass die Sprache ein Teil der symbolischen Entwicklung ist, dass Sprache in einen Kommunikationskontext sich entwickelt. Also Symbolik ist die eine Voraussetzung und die Kommunikation ist die gelungene Kommunikation ist die zweite Voraussetzung. Und da, wo Probleme in diesem Bereich sind, kann die Zweisprachigkeit dann natürlich dann oder die Mehrsprachigkeit dann auch eine zusätzliche Belastung sein. Aber wir müssen da an diese zwei Ursprung der Sprache dann arbeiten und nicht sehr viel die Oberfläche schauen, ob zum Beispiel die ganze Laute sich dann, die Kinder dann sofort die ganze Laute bilden. Oder das ist zweitrangig. Das Wichtige ist, dass ein Kind weiß, ich kann mit einem Klang etwas meinen. Das heißt, ich kann symbolisch denken, ich kann ersetzen ein Objekt mit einem Klang. Ich kann sagen Apfel und da meine ich diese runde Dings, das ich dann gern essen möchte. Und auf der anderen Seite, dass ich in eine Kommunikation mir gelingt, durch diesen Klang auch zu bekommen, was mein Ziel ist. Das heißt, die zwei Ebenen sind die wichtigen in der Sprache und sind die wichtigen in einer mehrsprachigen Erziehung. Ich empfehle immer den Eltern, wenn sie eine Sprache nicht richtig sprechen, sprechen sie in ihrer Sprache des Herzens mit dem Kind, aber lesen sie zusammen oder erzählen sich dann. Und dann auf dieser Basis, dass wenn ein Kind eine Sprache richtig kennt, in ihre ganzen Möglichkeiten, dann kann das Kind auch eine zweite Sprache lernen.
Wie glaubst du, hängt Sprache und Identität zusammen?
Oh, ich glaube, Sprache und Identität hängen sehr viel zusammen. Es war für mich selber, als ich hierher kam, sehr, sehr schwierig und ich würde sogar sagen, manchmal immer noch sogar, weil ein Teil deiner Identität geht verloren, wenn du die Sprache verlierst. Deswegen ganz wichtig, dass du deine Ursprungssprache nicht verlierst, sondern die weiter eine Frequentazione, sagt man auf Italienisch, also die weiter verwendest, aktiv, lebendig benutzt. Und das ist dann die Möglichkeit, dass du die Möglichkeit findest, in die neue Sprache, in die fremde Sprache, dich wieder langsam zu entfalten. Nicht nur zu orientieren, am Anfang musst du dich orientieren, aber dann musst du dich entfalten. Wieder wie, fast wie ein Kind, das die Sprache lernt.
Würdest du sagen, dass ein Land auch aus mehreren Sprachen bestehen kann und dass man das fördern sollte? Und wenn ja, wie?
Ich denke, ein Land besteht. Also ich denke nicht, dass es ein Kann- oder eine Soll-Frage. Das ist einfach eine Tatsache, dass wir in Gesellschaften im Moment leben, wo verschiedene Sprachen dann gesprochen werden und respektiert werden müssen. Wobei natürlich ganz wichtig auf der anderen Seite ist, dass wir eine gemeinsame Sprache auffinden. Und dies ist die Gratwanderung zwischen dann, also sich nicht in ein Kokon abzuschließen, das kenne ich von manchen Migrationsgesellschaften, die sich abschließen, das ist sehr gefährlich, das halte ich für sehr gefährlich. Auf der einen Seite die Ursprungssprache, könnte man so benennen, pflegen, aber auf der anderen Seite auch die Sprache der Kommunikation sich dann aneignen. Also das ist extrem, extrem wichtig. Und nicht Angst haben und nicht sich deswegen minderwertig fühlen, wenn man nicht perfekt die Sprache kennt.
Wäre das für dich auch ein politisches Ziel zum Beispiel, Sprache zu fördern, die Muttersprache oder die Erstsprache, man spricht eher von Erstsprachen, von Menschen mit Fluchtgeschichte oder Migrationsgeschichte, dass sie weiterhin ihre Sprachen fortführen und lernen können in das Land, in dem sie ankommen?
Das ist bestimmt ganz wichtig. Das ist bestimmt jetzt eine Voraussetzung, um auch das Erlernen, da wo die Sprache ärmer wird, da wo wir nicht mehr in Sprache in ihre Vielschichtigkeit benutzen, da wird der Mensch auch ärmer.
Du bist in Tübingen im Integrationsrat. Mhm. Das besteht aus einerseits auch Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchtgeschichte. Wie würdest du denn Integration verstehen für dich?
Ich würde sagen, was meinst du, gelungene Integration?
Oder einfach das Wort Integration, weil dieser Integrationsrat heißt Integrationsrat. Was sind davon Ziele? Was bedeutet das Wort für dich?
Warum das Wort für mich bedeutet, dass wir weg vom Konzept, von einem Konzept einer Gesellschaft, wo nur eine Vision gibt, sondern wir dann den Mut haben, auch in der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Kulturen und zwischen verschiedenen Positionen, dass wir keine Angst von dieser graue Zone, sagen wir so, oder diese Zwischenzone, sondern dass diese sogar als Reichtum erkennen, als Möglichkeit. Die Gesellschaft ist nicht schwarz und weiß, sondern die Gesellschaft besteht aus ganz vielen verschiedenen Nuancen von Persönlichkeit, von Emotionen, von Sprachen, von Haltungen, und dass wir den Mut haben, die Auseinandersetzung zu akzeptieren und was rauszuentwickeln. Dass wir in Bewegung sind, dass wir nicht ein Monolith sind. Es gibt keine deutsche Kultur, weil geschichtlich gibt es auch keine deutsche Kultur, schon ewig, das wissen wir alle. Und es gibt nichts zu verteidigen, sondern es gibt ein Reichtum, was sich entwickelt, was in Bewegung ist. Und das verstehe ich als Integration, also Dynamik.
Warum bist du persönlich im Integrationsrat aktiv? Also wie würdest du auch deine Aufgaben darin beschreiben?
Also ich bin natürlich, weil dieses Thema mich biografisch sehr prägt, und meine Aufgabe verstehe ich eben sehr stark in diesem kulturellen Bereich. Also das ist mein Ziel ist, genau diesen Punkt zu erwischen, wo Gemeinsamkeiten entstehen, wo Unterschiede, wie geht man damit um, wie entwickeln wir eine Kultur, eine neue Kultur, die jetzt diese Gesellschaft, die wir heute haben, widerspiegelt, wiedergibt, diese gerecht wird.
Ich glaube, dafür setzt du dich auch sehr in deiner Theateraktivität ein. Du machst auch viele Stücke, die Themen Kultur und neue Kultur schaffen und Zwischenräume schaffen. Entwickelst du, kreierst du, kannst du deine Theateraktivität in dem Sinne beschreiben?
Also das ist in meiner Theateraktivität immer wichtig. Es stimmt, dass ich diese Themen mich verfolgen, also das kann ich irgendwie nicht weg. Aber Theater ist in diesem Sinne ein Luxus, man kann sich entscheiden, was ist mir wichtig, und ich kann auch nur arbeiten, wenn etwas mir wichtig ist. Ich habe auch das Glück, nicht nur vom Theater leben zu müssen, und dann darf ich entscheiden, das mache ich jetzt, und ich kämpfe auch für eine Finanzierung, obwohl dann so anstrengend immer ist. Und ich kann von ein paar Stücke jetzt erzählen, die ich die letzten Jahre dann mich begleitet haben oder ich zusammen mit anderen dann entwickelt haben. Eine war diese Projekt Transit, wo wir viele Leute zusammengebracht haben. Und in diesem Projekt war mein Schwerpunkt zu finden, ist dann Migration. Kann Migration auch verstanden werden als eine Position, die vielleicht auch anderen erleben, die nicht selber mit Migration zu tun haben. Und deswegen dieses Wort Transit, also sich in eine Transitzone zu befinden, in eine Migration ist ein Transit, ganz klar, auch körperlich, aber ist ein Transit kulturell, nicht nur körperlich natürlich, emotional, aber gibt es in Leben von Menschen, die hier geboren sind, auch solche Transitzone. Und die haben wir versucht dann herauszufinden. Und zum Beispiel ganz banale Transitzonen, Arbeit verlieren, enorme Transit. Ich muss mich neu definieren, in Rente gehen. Auch ein Transit, sich scheiden, Kind bekommen, auch können auch sehr glückliche Transitzonen sein. Aber trotzdem, wir verlieren eine Ursprungsidentität und wir gehen in eine neue. Und dieser Prozess, mir war wichtig, das zu zeigen, dieser Prozess verbindet uns. Wir müssen uns nicht bekämpfen, weil wir in eine Transitzone sind, sondern wir können uns gegenseitig dann auch anerkennen. Und das war Transit. Und deswegen haben wir dann ganz viele Leute gehabt und jeder hat aus seiner Biografie erzählt. Es gab Fluchterfahrungen, aber es gab auch Leute, die berichtet haben, wie sie die Uni fertig hatten und eine Arbeit gesucht oder wie sie Hartz-IV-Empfänger waren oder so. Diese ganze Momente, wo der Mensch verunsichert wird aufgrund einer Transition, kann man dann sagen. Das war ein Projekt. Das zweite Projekt, ich wollte dann die Kinder ansprechen, und das war Limpo. Ist mir sehr am Herz gewachsen.
Der Pinguin ohne Frack.
Und Limpo wandert weil er als kleiner Pinguin noch nicht seinen Frack hat, wandert nach Norden auf der Suche nach einem Frack, weil er sich ausgegrenzt fühlt in diesem Zustand. Er fühlt sich arm und er unternimmt diese riesige Reise und trifft die Macht der Natur, trifft die Härte der Natur, um am Ende zu erkennen oder auf diese große Erkennung, dass auch die Großen, auch die Mächtigen irgendwann leiden. Und das ist auch diese wieder verbindet, dass das Kind des Eisbär, der alle befürchten, auch leidet, wenn der Jäger einen Bär dann tötet. Und dass wir letztendlich alle gleich sind. Also wir sehen in unsere Unterschiede wieder, also alle auch wieder gleich. Und das war im Prinzip die gleiche Idee wie Transit. Also wieder auch schauen, wie die Unterschiede dürfen nicht verleugnet werden, aber wir können in diese Unterschiede auch unsere Gemeinsames finden. Und dieses letzte Projekt, an dem wir arbeiten, ist jetzt eher im kulturellen Sinne ein interkulturelles Projekt, weil ich über das Leben einer italienischen Partisanin arbeite. Ich habe die Texte da in diesem Fall ganz alle selber geschrieben. Aber wir verbinden das, und das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt in meiner Arbeit, mit der griechischen Mythologie. Die sind unsere, also ein Teil der ursprüngliche Kulturen Europas, unsere humanistische Wurzel, das darf Europa nicht verlieren. Und diese Figur der italienischen Partisanen hat richtig biografische, enorme Parallele zur Antigone. Sie wurde dann Antigone von Sophokle. Sie wurde dann umgebracht, weil sie war natürlich schon sehr aktiv und beobachtet, aber am Ende hat sich dann ihr große Gäste war tatsächlich die Leiche eines Partisanen zu begraben, die Faschisten auf die Piazza gestellt hatten als Memento für die Bevölkerung. Und diese mutige Geste, die diese Frau gebracht hat, erinnert mich natürlich an Antigone, also sie ist sofort da, und wir lassen die Antigone als Begleiterin dieser Figur teilweise durch die Worte von Hölderlin, dann eine Verbindung wieder zu Tübingen und zu Deutschland, dann die Worte der Antigone, die Worte von Hölderlin, von hölderlinischer Antigone, begleiten Norma Parenti, das ist der Name dieser Frau, gemeinschaftsschwesterlich, wie Hölderlin geschrieben hat, dieses wunderschöne Wort, was kein deutsches Vokabular enthält, aber trotzdem sehr poetisch ist, oder vielleicht gerade deswegen gemeinschaftsschwesterlich begleiten die Worte denn. Und dann ist wieder eine Verbindung, da eine italienische Geschichte, eine moderne Figur, eine gegenwärtige mit einer mythologischen, also klassischen Figur, Mythologie ist es nicht, aber klassische, und in den Mittenworten ein Tübinger Dichter. Also da ist auch, ich denke, in diesen Projekten, diese Verbindung dann wieder ein Schwerpunkt.
Glaubst du, dass Theater oder Kultur im Allgemeinen sich besonders dazu eignet, Grenzen zu überwinden, Transiträume zu schaffen, Brücken zu bauen?
Ja, ich glaube Kultur insgesamt, alles, weil natürlich ich kann dann in der Sprache, in jeder Art sein Metier, und mein Theater, es gibt bestimmt andere Sprachen, die das auch zum Geltung bringen können, aber es ist Kultur, und der Grund warum ist Kultur bewegt sich auch in der Zwischenräume. Und die sind die Räume, die wir den Mut haben müssen zu anzuschauen. Wir leben in diese Zwischenräume, wir leben in einem Transit. Und deswegen, das kann Kultur, also dies ist eine unsere Waffen, sagen wir so, unsere Mittel, nicht Waffe, unsere Mittel, diese Angst von diesen Zwischenräumen abzubauen.
Hast du das Gefühl, dass dir deine Biografie, aber auch die ganzen Kompetenzen, die du hast als Sprachtherapeutin, als Schauspielerin, als Lehrerin, dir helfen, dich für Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrungen einzusetzen?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich wirklich helfe. Ich mache, was ich für richtig halte. Und ob das jetzt mir gelingt tatsächlich, ob das erfolgreich ist im Sinne, dass eine Auswirkung tatsächlich hat, das wage ich nicht zu sagen.
Du hast auch 13 Jahre lang bei der KBF in Mössingen gearbeitet als Therapeutin für entwicklungsauffällige Kinder und hast dich danach als Lehrerin sehr für Inklusion an Schulen eingesetzt. Was war dabei dein Ziel?
Also es ist immer das Gleiche im Prinzip. Ich glaube, das ist immer, jeder hat ein Thema im Leben. Und entwicklungsauffällige Kinder sind auch Kinder, die in eine Transitzone. Entwicklung ist sowieso eine Entwicklung, aber speziell Kinder, die aus irgendeinem Grund Stolpersteine in der Entwicklung finden, bewegen sich in diese Entwicklung, in diese Transit und müssen da können da begleitet sein. Wir können die Entwicklung nicht forcieren, wir können die das nicht, wir können nur begleiten. Manchmal mit ganz simpel Sachen, aber es ist immer mein Thema. Also ich konnte als Logopäden nicht, war nicht mein Metier, Kinder zu helfen, die Laute perfekt auszusprechen. Meine Leidenschaft war zu verstehen und zu begleiten ein Kind, das Sprache lernen muss oder will.
Kommunikation auch zu fördern.
Kommunikation und die ganze natürlich nicht je nachdem, kann auch sehr die basale Kommunikation sein, kann auch dieser Reichtum, was die Sprache uns anbietet, die sind dann die verschiedenen Niveau. In der Schule geht es dann natürlich sofort auf eine ganz höhere Kompetenzen dann zu.
Hast du Gehör gefunden an den Schulen bei deinen Bestrebungen, dich für Inklusion einzusetzen? Hat das funktioniert?
Also Inklusion ist ein schwieriges Thema im deutschen Schulsystem. Es wird schon gemacht, also ich mache im Moment das gar nicht. Es wird in Deutschland auch immer verlangt, dass man eine anerkannte Ausbildung, und mein Diplom an der Uni in Italien ist nicht als solche anerkannt, deswegen sind mir dann diese Wege dann nicht, haben sie nicht dann letztendlich konkretisieren lassen können. Und wenn ich ganz herrlich denke, wir sollten aufpassen, nicht eine Schule, eine hohe Schule zu haben und eine Restschule, wo die Kinder landen, die zum Beispiel Migrationshintergrund haben oder schwierige Familienverhältnisse. Dies ist die Gefahr des deutschen Schulsystems und dies ist, wo ich mich jetzt auch noch einsetze. Dies ist auch letztendlich Inklusion und auch alle meine Kollegen, die in der Gemeinschaftsschule arbeiten, sich bestimmt einsetzen, dass es eben diese Idee des gemeinsamen Lernens nicht nur für die Restpopulation der Schule und, bleibt, sondern dann auch genug starke Schüler auch die Möglichkeit haben, gemeinsam zu lernen mit Schwächeren.
Du hattest auch relativ viele Schwierigkeiten beim Ankommen in Deutschland, sei es die berufliche Anerkennung, die Sprachbarriere, aber auch mit Versicherung und dem Gesundheitssystem und dem Arbeitslosengeld. Was würdest du dir für Änderungen wünschen, die es Menschen einfacher machen, hier anzukommen?
Also ich denke, die Schwierigkeiten hat wahrscheinlich jeder, der hierher kommt, außer man bekommt eine sofortige Anerkennung von voriger Ausbildung und Beruf. Das ist bestimmt aber für viele nicht der Fall und das sehe ich auch bei vielen Menschen mit Fluchterfahrung, dass sie dann diese Identität verlieren. Und was ich sagen kann, ist einfach, man muss sich nicht zufriedenstellen. Man muss weiterkämpfen, man muss dann dickköpfig bleiben, man muss immer Schlupfwege sehen und in Verhandlung verhandeln und sie vertrauen, dass man die eigene Kompetenzen nicht verlieren will.
Und als letzte Frage, vielleicht hast du ein Lebensmotto oder einen Gedanke, den du noch gerne mit uns teilen möchtest?
Ja, vielleicht dieser gleiche letzte Satz, was ich davor gesagt habe. Also ich glaube, in dem ist schon, also für mich war immer wichtig, einfach weiterzuschauen, weiterzumachen und Räume eröffnen. Und dass das mir persönlich viel spannender vorkommt und viel besser gelingt, wenn man das mit anderen tut.